ARD. Talk mit Tees.
Dann war das irgendwie ein blödes Telefonat und ich war enttäuscht mal wieder und frustriert und leg auf und sag zu meiner Freundin, weißt du, ich glaube, das ist, weil der so introvertiert ist und ich bin extrovertiert. Ich sag, Melli, ey, darüber müssten wir mal ein Buch schreiben, über Intro und Extroversion. Ärger ist häufig eine Frage der Entscheidung. Auch wenn man sich ärgert, geht dem eine kleine Entscheidung voraus. Mich jetzt nicht zu ärgern, das anzunehmen. Natürlich ist es auch immer super, mal ein bisschen dankbar zu sein. Also wenn man sich dabei ertappt, dass man wieder in so einen Jammermodus kommt, mal klar sich zu fragen, sag mal, wo bist du hier eigentlich gerade? Weißt du überhaupt, wie gut es dir geht, auch mal weltweit gesehen? Also geht's noch?
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Thies und ich stelle euch ja sehr gerne die Menschen vor, die uns in unserem Alltag begleiten, ob in Filmen oder in den Büchern oder im Fernsehen. Und Stefanie Stahl gehört vielleicht dazu. Viele von euch werden sie kennen. Sie ist Deutschlands bekannteste Psychologin. Sie hat mehrere Bestseller geschrieben, sowie Das Kind in dir muss Heimat finden. Soll übrigens fürs Kino verfilmt werden, wie ich in diesem Gespräch erfahren habe. Wir haben uns bei Stefanie in Trier getroffen. Das ist ihre Wahlheimat. Dort hat sie eine Praxis. Es wird auf jeden Fall interessant, weil Stefanie auch ein bisschen über sich erzählt. Und vor allem auch, welches Guilty Pleasure sie hat. Da gibt es diese eine Sucht. Viel Spaß mit Stefanie Stahl.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, danke Christian. Ich finde das toll, dass du hier nach Trier gekommen bist.
Oder?
Dass wir persönlich das Gespräch führen und ich dich auch endlich mal persönlich kennenlerne. Wir hatten ja schon zwei Podcasts, aber aus Gründen war das mal remote und jetzt mal ganz persönlich.
Ja. Eigentlich bin ich ja bei dir, von daher eigentlich müsstest du mich jetzt begrüßen, offiziell.
Stimmt.
Mein Name ist Steffi Stahl und Christian Thies ist da. So, Steffi, wir kennen dich natürlich als Bestsellerautorin, als Psychologin, das große Buch, Das Kind in mir muss Heimat finden.
Das Kind in dir.
Habe ich gesagt mir, ne?
Ja.
Das Kind in dir muss natürlich Heimat finden. In Trier, hör mal, das ist deine Heimat. Als ich hierher gefahren bin, muss man sagen, man fährt ja, ich komme aus dem Südwesten, aus Baden-Baden und du fährst ja wirklich durch ein Niemandsland und du denkst, krass, dass für so ein paar Autos diese ganzen Autobahnen gebaut sind. Also kilometerlang siehst du kein weiteres Auto und da fiel mir erstmal auf, wie ab vom Schuss dieses Trier ist. Es ist wirklich krass, man fährt da nicht auch mal vorbei. Trier ist wirklich so ganz an der Seite. Du bist damals durchs Studium nach Trier gekommen, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist meine Wahlheimat. Ja, ich bin ja Hamburgerin.
Ja, ja.
Und mir gefällt das hier aber so gut an der Mosel. Und das stimmt, so Saarland und so weiter ist auch sehr wenig besiedelt, aber auch Eifel und Hunsrück. Aber es ist halt eine ganz wunderbare Gegend mit unglaublich viel Wäldern und richtig schönen Wäldern. Ich liebe auch die Mosel. Und Trier ist tatsächlich eigentlich mehr an Luxemburg orientiert. Also auch die Stadt, also gar nicht so an Deutschland. Auch viele Luxemburger leben hier, weil es hier günstiger ist. Viele Trierer arbeiten in Luxemburg, weil sie da besser verdienen. Und für mich ist das beruflich gar nicht so günstig. Aber ich komme hier irgendwie jetzt auch nicht mehr weg. Ich habe jetzt so viele Bindungen hier, weil ich bin ja auch dann schlecht angeschlossen an Berlin, an Hamburg, überall, wo ich ja beruflich öfter auch sein muss oder einfach auch sein möchte, weil es mal eine tolle Einladung gibt, aber deswegen fahre ich da nicht extra 700 Kilometer, nur um eine Einladung wahrzunehmen. Und
Das ist wirklich witzigerweise etwas, das ich auch dachte, als ich herfuhr. Ich dachte, oh krass, aber sie ist ja selber auch so weit weg von allem. Auch die Anbindung mit dem Zug. Ich bin mit dem Auto gekommen, mit dem Zug hätte ich nochmal anderthalb Stunden länger gebraucht.
Ja, die ist unterirdisch.
Oder?
Also, aber wir sind wahnsinnig gut zum Beispiel an Paris angebunden. Wir sind ja hier direkt an der französischen, luxemburgischen Grenze. Also wie gesagt, in Deutschland sind wir nicht so gut angebunden, aber in Paris sind wir in 2,5 Stunden mit dem Zug. Ja.
Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen, auch wo du herkommst, wie dein Leben bisher verlaufen ist, bis du Bestsellerautorin geworden bist. Und neulich sprach ich mit jemandem, die hat lange Zeit in Amerika gelebt. Und in Amerika gibt es eine ganz interessante Sache. Und zwar, wenn man sich dort vorstellt, dann tut man das ganz oft mit dem Satz, What's your story? die sind ganz anders auf das Storytelling programmiert, und zwar schon als Kinder auch. Auch im Kindergarten lernen die, sich vorzustellen mit dem, was sie ausmacht, was ihre Geschichte ist. Und man wird das auch mal von einem Taxifahrer in New York zum Beispiel gefragt. Hat mir neulich mal so einer erzählt, der guckt also nach hinten und sagt, what's your story? Und dann weiß man natürlich erstmal gar nicht, was soll man da antworten. Die Frage geht an dich. Und es ist keine leichte Frage, aber what is your story?
Also ich muss sagen, diese Frage hat auch sofort bei mir so einen Überforderungsreflex ausgelöst. Ich so, oh Gott. Und sofort so, oh Gott, Storytelling, da bin ich da gar nicht gut drin. Und dann, oh Gott, stell mir vor, jemand würde das noch auf Englisch fragen. Und dann musst du alle Sachen da zusammenkramen. Und genau. Und jetzt im freien Erzählfluss meine Geschichte erzählen.
Wobei, da geht's ja gar nicht um die Biografie. Es geht um diesen einen Satz, der dich ausmacht. Wahrscheinlich geht's auch darum, wie in Roman, was ist so das Hindernis, das man überwunden hat? Weißt du, wie so Helden? Und ich glaube, das steckt ganz oft hinter dieser einen Frage. What's your story? Ja, meinetwegen, ich habe mit 19 Lotto gewonnen und bin dann erst mal jahrelang durch die Welt gereist. Das wäre wahrscheinlich your story. Also diese eine Geschichte, auf die man sich irgendwie einigen muss. Was ist diese eine Geschichte, die du von dir erzählen würdest? Das ist eine total schwere Frage. Die Amerikaner haben damit überhaupt kein Problem. Und das ist lustig, ne?
Ich habe totalen Trainingsbedarf, ey, merke ich gerade. Ich gehe aus dem Gespräch raus und werde erstmal
wir sind Deutsche.
Auf Englisch und Deutsch meine Story besser vorbereiten. So, pass auf. Aber ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Ich bin eine Sprechdenkerin. Ich habe mich jetzt schnell zusammengekramt. Also, meine Geschichte ist mit dem Bücherschreiben, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar durch einen Zufall. Ich war ja schon Ende 30 und ich war damals in einer Liebesbeziehung, die nicht besonders glücklich war, um nicht zu sagen unglücklich. Und
wo warst du zu dem Zeitpunkt? Auch in Trier?
War ich schon in Trier.
Und auch Therapeutin schon?
Ich habe als Psychotherapeutin gearbeitet. Ich war lange Gutachterin fürs Familiengericht, habe also psychologische Gutachten erstellt, war Ende 30, sitze mit einer guten Freundin, mit der ich auch zusammen gearbeitet habe, die hat bei mir mit die Gutachten mit erstellt, hat auch da Tätigkeiten übernommen. Abends beim Gläschen Wein und dann mein damaliger Freund, der war gerade im Ausland, und dann war das irgendwie ein blödes Telefonat und ich war enttäuscht mal wieder und frustriert und leg auf und sag zu meiner Freundin, weißt du, ich glaube, das ist, weil der so introvertiert ist und ich bin extrovertiert. Und irgendwie ist das schwierig. Und dann kam mir so die Idee, ich sag, Melli, ey, darüber müssten wir mal ein Buch schreiben, über Intro und Extroversion. Da hängen so viele Charaktereigenschaften dran, ne? Und so viele unterschiedliche Einstellungen zum Leben. Und das ist ja im Grunde genetisch bedingt. Und die wenigsten Menschen wissen das, aber es macht so viel aus in Beziehungen, in der Kommunikation. Und dann fanden wir das beide ganz toll. Am nächsten Tag sind wir ins Internet gegangen, haben da mal ein bisschen rumrecherchiert, sind dann über Extro- und Introversion hinaus auf ein mega Persönlichkeitskonzept gestoßen und sagen, Bombe, das machen wir. Und so ist mein erstes Buch entstanden. So bin ich eben über diese Persönlichkeitstypen, was ich zuerst auch mit Melanie und später habe ich es nochmal ganz neu überarbeitet und Melli wollte auch keine weiteren Bücher schreiben und dann sagte Melli, komm, bleib du mal jetzt allein auf dem Titel. Genau, und so ist das entstanden. Und jetzt kommt die Story. Dann habe ich halt festgestellt, von wegen Introversion, das war nur die Spitze des Eisbergs, der Typ leidet krass unter Bindungsangst. Und da kam mein nächstes Buch, Ja, in Bindungsängste erkennen und bewältigen. Das war auch ein ziemlicher Kracher. Sie waren ja alle damals noch beim kleinen Verlag. Aber trotz des kleinen Verlages ziemlich erfolgreich. Und dann ging es weiter mit dem Bücherschreiben. Und ich glaube, ohne diesen Zufall und ohne diesen Ex-Freund hätte ich wahrscheinlich ein Buch geschrieben. Weil das hat mir dann auch ganz gut geholfen, so in diesem Kummer, weil das ja alles nichts wurde und alles ganz schrecklich war, meine Tage zu strukturieren. Und ich war auch ganz froh, wenn ich dann sonntags in die Praxis gegangen bin und geschrieben habe. Weil gerade die Sonntage sind die schlimmsten, wenn man Liebeskummer hat. So, war die Geschichte jetzt viel zu lang. Ich muss jetzt noch üben. Dann,
it's your story. Du, der Weg bis nach Manhattan rein vom Flughafen ist lang. Also das passt wunderbar. Wo ist Melli heute? Was macht Melli heute?
Die ist in Luxemburg und die ist da als Psychologin auf der Palliativ tätig.
Oh. Ja. Und dieser Ex-Freund, dem du ganz viel verdankst im Nachhinein?
Im Nachhinein verdanke ich dem viel, ne? Der ist hier noch in der Gegend und der ist ein erfolgreicher Unternehmer.
Okay, also ihr seid euch nochmal begegnet dann?
Ja, inzwischen ist das auch ganz nett, also kein Problem, das ist ja nun wirklich lange her. Alles gut.
Du kommst aus Hamburg ja eigentlich.
Ja.
Vermisst du das Wasser?
Nö, eigentlich jetzt nicht so, weil…
Gut, in Hamburg hat man auch nicht überall Wasser
vor
der Nase.
Genau, du bist ja nicht direkt am Meer. Nein, und genau, ich bin sowieso nicht so der Ost- oder Nordsee-Typ. Ich bin eher so der mediterrane Warmwasser-Typ. Mhm. Aber Hamburg ist natürlich schon eine mega tolle Stadt. Aber ich habe sehr früh das Leben, also eigentlich sofort das Leben in der Kleinstadt zu schätzen gewusst. Ich finde das so toll. Ich fand das so toll, aus Hamburg kommt, dass man hier so rumläuft und dann trifft man einfach mal so Leute, ohne sich zu verabreden. Und die Kleinstadt ist einfach angenehm zum Leben, finde ich.
Also Trier ist Kleinstadt.
Also offiziell ist es Großstadt.
Offiziell, hat über 100.000.
Genau, aber für mich ist das natürlich eine Kleinstadt. Also aus Hamburger Perspektive ist das eine Kleinstadt. Ja.
Wann hat dich die Psychologie interessiert? Also wann war so dieser erste Moment, wo du gedacht hast, Psychologie, voll interessant?
Eigentlich schon als Kind, ohne dass ich wusste, dass das Psychologie heißt, weil schon als Kind habe ich mir überlegt, warum macht der eine so, der andere so, warum ist der eine so drauf, der andere. Und ich habe zwei Sachen immer beim Einschlafen als Kind. Also ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht, über die Unterschiede von Menschen und was sie so motiviert, natürlich in anderen Wording. Ich habe als Kind nicht gedacht, was die motiviert, sondern warum die so sind. Ja. Und das Zweite ist tatsächlich über Deutsch. Ich habe mich dann gefragt, manchmal beim Einschlafen, manchmal sagen die Leute letztendlich, manchmal sagen sie letztlich, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Solche Fragen habe ich mir gestellt.
Gott, die geborene Germanistin eigentlich.
Und dann kommt ja gut zusammen mit dem Schreiben. Und dann hat ja meine Mutter mit Heft 1, damals war ich 15 Jahre alt, die Psychologie heute abonniert. Und die habe ich immer verschlungen. Wie andere, die Bravo, habe ich die Psychologie heute verschlungen.
Was war auf der ersten Psychologie heute auf dem Cover? Weißt du das noch?
Nein.
Okay, manchmal brennt sich das ein. Ich weiß nämlich noch, wer auf meiner ersten Bravo drauf war, die ich als Kind gelesen habe. Nastassja Kinski, die damals in dem Tatort Reifeprüfung glaube ich, gespielt hat. Und die war drauf. Und ich erinnere mich, das war meine erste Bravo. Lustig, ne? Hätte sein können, dass du ähnliche Erinnerungen hast, was die erste Psychologie heute angeht. Nee. Okay, das heißt, deine Mutter war auch interessiert und hat dann das abonniert.
Ja, die war interessiert. Die war ja Heilpraktikerin und die hatte auch eine wahnsinnig gute Intuition für Menschen. Die war irgendwie so ein Naturtalent. Und die hatte eine Praxis in Hamburg später dann und die war da auch wirklich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also aber als Heilpraktikerin. Sie hat dann jetzt nicht so Psychotherapie gemacht, sondern genau.
Und Vater, was hat der gemacht?
Der war ja Jurist von Haus aus, promovierter Jurist und der Geschäftsführer von der Atlantikbrücke, die deutsch-amerikanischen Beziehungen unterstützen.
Euer Haus war ein Haus der Begegnungen auch bestimmt dann, oder?
Großes Haus der Begegnungen. Also gerade durch den Job meines Vaters waren ja auch viele berühmte Persönlichkeiten und bekannte Persönlichkeiten. Und,
wie zum Beispiel?
Der Kissinger, Henry Kissinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt. Sind viele ein- und ausgegangen, aber auch Schauspieler, Bekannte. Und durch die Partys, die stattgefunden haben in der Sanderskoppel in Hamburg, in Wellingsbüttel. Meine Mutter hat immer gerne Partys gemacht. Meine Mutter war eher so extrovertiert und mein Vater eher introvertiert. Genau wie, so ist es jetzt bei mir, meinem Mann auch.
Und okay, Moment mal, ich muss jetzt gerade überlegen, du bist die Extrovertierte?
Ich bin die Extrovertierte.
Du bist die Extrovertierte.
Mein Mann ist sehr introvertiert. Das matcht eigentlich ganz gut, extro und introvertiert.
Ist das immer so? Extrovertiert und introvertiert, dass das gut funktioniert?
Die funktionieren ganz gut miteinander, ja. Dass der eine ein bisschen mehr so outgoing ist und der andere so ein bisschen, das matcht eigentlich ganz gut.
Was ist mit zwei Introvertierten?
Geht auch. Die haben auch viel Verständnis füreinander, aber es kann vielleicht manchmal auch ein bisschen zäh werden.
Jetzt
so ein bisschen, ne? Also mein Mann ist eigentlich schon letztlich ganz happy, dass er durch mich auch wie sagt er, du holst mir immer die Sonne ins Leben. Also das einfach, nicht, er hätte nicht so den Impuls von sich aus. Ne? Also mein Mann, bevor wir zusammenkamen, hat er ein wahnsinnig introvertiertes Leben geführt. Der hat auch nichts vermisst. Er war in seinen Gedanken und seinen Geisteswelten, in seinen Filmwelten, in seinen mathematischen Welten, in seinen Bücherwelten. Der hatte auch nie den großen Impuls zu reisen. Und mit mir ist das Leben jetzt ganz anders geworden. Und er findet das toll, aber er wäre von alleine nicht auf die Idee gekommen. Und ich finde es gut, dass er mir so ein Ruhe Pol. Ne? Die Intros sind ja oft auch so auf eine positive Art und Weise ruhig. Ne? Also wenn ich da mal ein bisschen drüber gebe, hält er einfach die Nerven und bleibt cool. Während ich überhaupt nicht cool bleibe, ich werde dann immer schnell eher so ein bisschen hysterisch.
Wann warst du das letzte Mal hysterisch?
Oh, heute Morgen war ich super stolz auf mich, dass ich nicht hysterisch wurde, weil da bin ich mit dem Auto, bin ich liegen geblieben mit so einer alten Kiste, die ich immer nehme, wenn der Hund dabei ist, und wollte eigentlich einen Termin erreichen und habe es geschafft, nicht hysterisch zu werden. Aber das sind so die Situationen, wenn es nicht
geht. Okay, und was war passiert? Erzähl doch ganz kurz, was passiert war.
Ich hatte erst einen riesen Umweg fahren müssen, weil eine Sperrung war. Und dann habe ich Vollgas gegeben und das hat die alte Möhre nicht vertragen. Und dann hieß es Stopp, 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 Stopp. Und der Motor war total heiß gelaufen. Und das sind halt so die Situationen, wenn ich unter Zeitdruck gerate und dann noch Dinge passieren, wo ich dann eben... Ich bin überhaupt nicht der Typ, der total cool bleibt, wenn er unter Zeitdruck oder so ist. Mhm. Aber diesmal war ich cool, weil dann habe ich anders gesagt, komm, jetzt reg dich nicht auf, der Termin ist nicht so wichtig und gut ist.
Konnte er denn helfen dann übers Telefon?
Genau, dann hat er mich da durchtelefoniert.
Durchgelutzt.
Erstmal muss ich den Motor fotografieren, damit er mir sagen kann, wo das Wasser reinkommt. Das macht er ja sonst.
Ja. So. Wie ist es mit zwei Extrovertierten? Also wir erfahren da ja auch eine ganze Menge, auch in einem deiner letzten Bücher, wer wir sind. Das ist vor knapp 2 Jahren erschienen. Jetzt mittlerweile gibt es auch ein Arbeitsbuch dazu, wo alle sich so ein bisschen besser auch mal kennenlernen können. Ob sie Probleme haben oder nicht, aber man kann einfach ein bisschen mal tieferen Einblick gewinnen, wie wir funktionieren und warum wir uns so benehmen. Und da steht natürlich auch was drin über Extrovertierte. Wie ist es mit zwei Extrovertierten?
Das geht schon auch. Also da
aber
geht
es ist nicht perfekt. Es ist nicht ideal.
Ich weiß, da geht halt nicht so schnell der Gesprächsstoff aus und. Aber die können sich natürlich manchmal auch zu viel putschen. Ja. Ne? Also dieses ist Intro-Extro ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung. Extro-Extro geht, Intro-Intro geht auch. Ich will dazu jetzt gar nicht sagen, aber die können sich natürlich manchmal auch vielleicht zu sehr in ihrer Umarmung mit der Welt verlieren und dann zu wenig vielleicht manchmal wieder den inneren Pol finden.
Wusstest du als Kind, als Jugendliche relativ schnell, was du machen möchtest im Leben?
Ja, also das war schon immer mein Traumberuf, Psychologin.
Sehr zielstrebig. Gab es eine Art Selbstfindungsphase bei dir, wo du herausfinden musstest, wer bin ich? Oder ich meine, das ist eine allgemeine Frage. Ich habe mir die Frage nie gestellt in meinem Leben. Wer bin ich? Ich bin immer nur nach vorne gegangen, immer nur geradeaus gegangen. Ich hatte das nicht. Erfahre aber auch von anderen, dass das irgendwie ungewöhnlich ist. Aber hattest du so eine Selbstfindungsphase?
Ich kann dir da Licht ins Dunkel bringen, warum du die nicht hattest und ich hatte die auch nicht. Selbst finden müssen sich meistens die Menschen, die aus einer Kindheit kommen, wo sie sich relativ viel anpassen mussten. Entweder weil die Eltern in irgendeiner Form überfordert waren, zu viele Geschwister da, also irgendwie, wo die früh gelernt haben, so ein bisschen zu gucken, wie sind die anderen drauf, wie sind die Eltern drauf, was brauchen die jetzt, oder eben auch die vielleicht ein bisschen zu viel Regeln hatten, ein bisschen zu viel Autorität und dann oft sich zu stark anpassen mussten. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass ich aus einem liebevollen Elternhaus komme, wo sehr viel Freiraum auch da war. Ich hatte sehr viel Freiheit, sein zu dürfen, die ich bin. Ja. Und deswegen hatte ich nie das Gefühl, ich muss mich da irgendwie erst finden, weil ich durfte mich ja aus mir heraus entwickeln und hatte deswegen von vornherein auch immer einen ganz guten Kontakt zu meinen Willen, meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, meinen Gefühlen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir die Frage auch nicht gestellt.
Interessant.
Aber Selbstreflexion, das ist ja ein Leben lang.
Ja, klar. Ja,
dass man guckt, was hat mich schon auch ein bisschen geprägt oder woher kommen vielleicht gewisse Eigenarten und so oder wo kann ich noch ein bisschen dran feilen. In meinem Fall zum Beispiel diese etwas impulsive Ungeduld. Jo, das steht ja noch mal auf einem anderen Zettel.
Wie feilst du an deiner Ungeduld? Also was machen? Viele Menschen sind ungeduldig. Welche Art von Übungen gibt es zum Beispiel, die uns mal in die richtige Richtung schubsen?
Also das, was ich ja heute Morgen noch mit der Autopanne praktiziert habe, ist auf Weitwinkel stellen, also nicht so weit in den Fokus gehen, so fokussieren, der Termin. Ich hätte ihn zwar wirklich gerne wahrgenommen, aber letztlich war es jetzt auch kein Drama, den abzusagen bzw. zu verschieben. Also auf Weitwinkel, wie weit ist es jetzt, wie schlimm ist es jetzt wirklich?
Okay.
Und ich habe gestern zufällig noch so einen ultra krassen Film gesehen, also wo eine Frau schiffbrüchig und alleine auf dem Meer, und dann dachte ich, stell mir vor, das ist doch total locker, jetzt hier im Auto zu stehen. Notfalls kann ja noch der ADAC kommen. Das ist ja eine vergleichsweise mega Lebenssituation. Und also dieses auf Weitwinkel stellen, dann einfach annehmen, ich kann es jetzt nicht ändern. Die komplette Annahme gehen.
Ja, dieses Akzeptieren, was immer so schwer ist.
Akzeptieren und
ja, ist
jedes Gefühl, was du jetzt darauf verschwendest, dich noch zu ärgern, ändert die Situation nicht, aber du belastest dich. Weil letztlich das Problemgewicht von einem Problem wird ja eigentlich nur durch die Emotion, die sich an dieses Problem dranheftet, gemacht. Also wenn ich keine starken Emotionen habe, dann ist die Situation auch gar nicht so wichtig, dann ist sie egal. Erst wenn ich der Situation viel Emotionen reingebe oder beimesse, dann bekommt sie Problemgewicht. Also je mehr ich mich jetzt geärgert hätte, desto problematischer wäre die Situation gewesen. Also habe ich ihm auch bewusst versucht, durch Weitwinkel, durch Vergleich mit viel schlimmeren Lebenssituationen, dass ich ja eigentlich noch dankbar sein kann, weil im Grunde ist es noch easy, zu allem, was einem sonst so passieren kann. Und dann bewusst mir vorgenommen, weil auch Ärger ist häufig eine Frage der Entscheidung. Auch wenn man sich ärgert, geht dem eine kleine Entscheidung voraus, mich jetzt nicht zu ärgern, das anzunehmen. Und dann habe ich das ganz gut gemeistert. Ja. Das sind so die Tricks. Und ein ganz wichtiger Trick ist auch immer, den ich oft praktiziere, aber nicht nur bei Ungeduld, sondern wenn ich mich zum Beispiel bei trübsinnigen Gedanken erwische oder Gedanken, wo ich in die Zukunft denke und mir irgendwas Angst macht, dass ich mir dann ganz bewusst sage, Steffi, du reagierst im Moment nur auf deine Gedanken. Geh mal zurück ins Hier und Jetzt. Jetzt, in diesem Moment, ist alles in Ordnung.
Diese teuflischen Gedanken, die uns die ganze Welt einfach durch einen Schleier blicken lassen. Diese Trennung zwischen, was ist Wirklichkeit und was sind einfach nur Gedanken, die ja immer sehr negativ orientiert sind. Ne? Die begeistern sich auf so für alles Negative, die Gedanken, weil wir so sind, wir Menschen.
Weil die Evolution das so eingerichtet hat, dass wir unbedingt auf Überleben programmiert sind. Und das heißt, im Zweifelsfall müssen wir sofort die Lebensgefahr erkennen. Und deswegen hat das Negative in unserem Gehirn ungeheure Priorität.
Das Thema Akzeptieren ist immer wahnsinnig allgemein und total schwer, wie ich soll das akzeptieren. Aber wirklich konkret, was, glaube ich, immer hilft, ist dieses, wenn ich mich jetzt aufrege, wenn ich mir da weiter Gedanken mache, kann ich etwas ändern? Oder ist es vorbei? Oder es ist in der Zukunft, verschwende keine Gedanken an diese beiden Zeitformen, sondern einfach nur, was ist jetzt möglich? Ich glaube, und das wirkt einfach immer, wenn man sich das klar macht, ich kann nichts mehr ändern. Es ist verpuffte Energie.
Ne? Ist richtig, allerdings je größer die verpasste Chance, je größer die Enttäuschung, je größer das Problem, was dadurch entstanden ist, desto größer auch die Herausforderung, das hinzukriegen.
Mhm. Ne?
Also wenn der Termin, das ist ein richtig toller Termin gewesen wäre, ne? Was weiß ich, irgendwo, ich sag jetzt mal, ein Auftritt im Fernsehen, auf den ich mich so gefreut hatte, ein Riesending.
Ja.
Und den hätte ich dann verpasst wegen so einem Mist.
Oder unsere Verabredung jetzt zum
genau,
Beispiel.
Super.
Also um es noch größer zu machen.
Genau. So, und dann wird es natürlich, dann ist es natürlich schon echt eine Herausforderung. Oder wenn richtig schlimme Sachen passiert sind durch solche Versäumnisse, also ja.
Hat dein Mann eigentlich alle Bücher von dir gelesen? Also das letzte, Wer wir sind. Hat er das alles gelesen?
Ich glaube nicht, dass er alles gelesen
Nein.
hat. Aber sein Lieblingsbuch ist ja das erste. Das so bin ich eben, was um die Persönlichkeitstypen geht. Und genau, und das Kind in dir muss Heimat finden. Da hat er sehr viele Vorträge gehört. Ich glaube aber auch, er hat es gelesen, ja. Ist sehr oft mit und dann bewundere ich ihn immer, wenn er dann nochmal im Publikum sitzt, weil wir unterwegs sind, wer ist denn auf die Technik schaut oder so, dass er sich das nochmal anhören kann. Ja.
Alle haben ja immer Angst davor, mit einer Therapeutin zusammenzusitzen, einer Psychologin, vielleicht verheiratet zu sein oder liiert zu sein, dass die natürlich immer in der Lage ist, alles immer gleich zu analysieren. Dass eine solche Person natürlich auch in gewisser Weise dem anderen überlegen ist. Wie oft passiert es wirklich in deinem Kopf, dass du deinen Partner analysierst und sofort weißt, warum der jetzt gerade so scheiße ist?
Also erstmal ist er selten so. Zweitens ist die Analyse komplett oberflächlich. Was muss ich da groß analysieren? Also mein Mann ist Gott sei Dank auch nicht kompliziert, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist ja schnell analysiert. Dafür braucht man auch keine Psychologin zu sein. Das würde dann auch jeder andere schaffen, zu sagen, der ist gerade frustriert oder der ist gerade genervt oder, ne, also so, das braucht jetzt nicht die größten Fähigkeiten.
Ja. Aber hast du mehr Verständnis für ihn als vielleicht jemand, der kein Psychologe, Psychologin ist?
Ich glaube es nicht.
Das nicht, okay.
Ich glaube es nicht. Warum soll ich, also, weil es ist, wie es ist, also, nö.
Na, weil du dich besser in andere Menschen hineinversetzen kannst.
Das gilt
weil,
für andere
eben,
Menschen.
Weil du weißt, wie die Menschen ticken.
Ja, also
weißt
ich muss du? Ja so sagen, mein Mann ist vielleicht das schlechte Beispiel, weil wir haben wirklich auch eine gute Beziehung. So. Und ich kenne ihn und ich weiß, was seine Überforderungspunkte sind. Also versuche ich, dass er gar nicht erst in die Situation kommt. Die liegen natürlich auf seiner Introversion. Ich darf uns nicht zu viel verabreden. Ich bin ja die Vergnügungsministerin. Wenn ich jetzt für jeden Abend irgendwas planen würde, dann weiß ich genau, das ist ihm zu viel. Also so, das ist jetzt nicht so problematisch. Aber wo ich natürlich mehr Verständnis habe, ist, wenn Leute ganz besonders schwierig sind, dass ich dann schneller mal so verstehe, warum die vielleicht so drauf sind. Mhm. So, aber da mein Mann nicht so schwierig ist, brauche ich da jetzt nicht so viel von dieser Fähigkeit.
Gut, da hast du Glück. Das heißt, bei deinem Ex damals hast du das wesentlich mehr brauchen müssen, weißt du?
Den würde ich heute ganz, ganz anders verstehen als damals. Also wenn ich das wenigstens damals gehabt hätte, genau. Aber ich war ja eine der Ersten, die sich überhaupt mit diesem Thema Bindungsangst beschäftigt haben und diesen ganzen Zusammenhängen. Mhm. Ja.
Warst du als Jugendliche schon eine selbstbewusste Person?
Ja. Ich war schon als Kind.
Schon als Kind sogar.
Ich hatte schon als Kind. Ich bin eben, das hängt aber auch ein bisschen mit dieser Extroversion zusammen. Ne? Die sind immer so, springen in die Welt, Kinder. Ja. Und ich hatte eben, wie gesagt, ich hatte liebevolle Eltern. Also ich hatte Rückenwind aus dem Elternhaus. Und diese Mischung von Genen und Umwelt, das ist ja immer, was es ausmacht. Zum einen die Gene, mit welchem Gemüt, mit welchem Naturell kommt man auf die Welt. Und zum anderen auch, darf man so sein, wie man ist? Das ist eigentlich das die Hauptsache bei Kindern. Ne? Dürfen sie so sein? Das heißt nicht, dass man sie erzieht und sie sich lernen, so auch an gewisse Regeln anzupassen. Aber sind sie grundsätzlich in dem Wesen, was sie haben, willkommen oder nicht?
Aber gut, wir haben einen ähnlichen Background. Einfach wunderbares Elternhaus. Man durfte sein, wenn man wollte. Keine Einschränkung, totale Unterstützung für alles, was man gemacht hat. Aber das hat bei mir jetzt zum Beispiel nicht automatisch zu Selbstbewusstsein geführt.
Das wundert mich jetzt.
Ja, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, zum Beispiel, ich lege mich mal kurz bei dir auf die Couch. Ja. Legt man sich heutzutage noch auf die Couch?
Nein, das ist auch nur in der Psychoanalyse. Ich bin ja keine Psychoanalytikerin.
Das ist nur in der Psychoanalyse. Aber da ist die Couch immer noch das Oberste.
Bei der klassischen Analyse, ja.
Warum eigentlich? Weil man entspannt ist oder weil man schlafen soll? Weil man in einen tranceähnlichen Zustand kommen soll oder warum?
Genau, entspannt und dann ganz klassisch sieht man ja auch den Psychoanalytiker oder die Analytikerin nicht. Die sitzt ja hinter einem, damit man ganz frei für sich assoziieren kann.
Okay, gut. Also möglicherweise. Ich hatte zum Beispiel extreme Segelohren, die mir peinlich waren. Das wiederum führt wahrscheinlich zu einem verminderten Selbstbewusstsein.
Stimmt.
Die ich mit 18 dann habe mir anlegen lassen, als ich zur Armee musste, zur Wehrpflicht, habe ich gesagt, mit Segeln und unterm Stahlhelm, das geht gar nicht. Ja. Und daraufhin durfte ich dann die operieren oder wollte sie dann operieren lassen. Und bis dahin würde ich mich nicht als besonders selbstbewusste Person bezeichnen. Aber das reicht schon alleine, ne?
Ja gut, aber sagen wir mal umgekehrt, wenn du ein jetzt nicht liebevolles Elternhaus gehabt hättest, wärst du nicht nur nicht selbstbewusst gewesen, sondern noch viel mehr. Vielleicht richtig verstört. So. Ja. Und das bist du ja überhaupt nicht. Also du hattest da halt so Minderwertigkeitsgefühle wegen der Segelohren, aber es war kein tiefsitzendes, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, ein grundsätzliches Selbstwertproblem.
Und Schüchternheit kam wahrscheinlich auch dazu. Die ist ja nicht schlimm. Also ja. Die hat ja auch keine Ursachen unbedingt. Schüchternheit ist angeboren, ne?
Auch viel angeboren, ja.
Du hast das Wort Selbstwert gerade schon angesprochen. Also okay, wenn man kein Selbstbewusstsein hat, aber man kann trotzdem auch ohne Selbstbewusstsein Selbstwert haben. Das geht schon auch, oder? Oder ist das
identisch? Die sind schon eng miteinander.
Verbunden.
Genau, also ich sag mal so, du kannst dich selbst unsicher fühlen oder so ein bisschen als Kind und Jugendlicher so ein bisschen schüchtern und die blöden Segelohren. Und trotzdem macht es nochmal einen großen Unterschied, ob du grundsätzlich das Gefühl hast, Mama und Papa, die haben mich wirklich lieb, auch mit meinen Segelohren, und grundsätzlich im tiefsten Inneren bin ich völlig okay. So. Und trotzdem kannst du an der Oberfläche, können dir dann die Segelohren ein bisschen peinlich sein.
Ich schenke dir noch eine schöne Geschichte. Als die Ohren angenäht wurden dann, musste natürlich auch von ärztlicher Seite bestätigt werden, dass es psychische Folgen haben könnte, wenn sie nicht angenäht werden, angelegt werden. Und deswegen muss man also ja etwas schreiben, dass die Krankenkasse diese Operation dann übernimmt. Und der zuständige Arzt schrieb dann sozusagen als Begründung groteskes Aussehen. Du darfst auch laut lachen. Könnte meine Mutter dann, also so weit hätte er jetzt aber wirklich auch nicht gehen müssen. Also sie fand das völlig absurd, groteskes Aussehen.
Aber warum haben denn deine Eltern nicht viel früher die anlegen lassen?
Weil es nicht nötig war, wahrscheinlich. Ich hatte immer so wahnsinnig lange Haare. Hatte Haare, die voll über die Ohren waren.
Ja, auch, ne?
Ja, genau deswegen. Ich hatte immer einen fetten Haarkopf. Und da hast du die Ohren nicht gesehen. Ich wurde nur ausgelacht von meinen Freunden, als wir dann zum Beispiel im Sommer oder so schwimmen gegangen sind oder im Schwimmbad waren. Dann hieß es, oh, du siehst ja aus wie ein Topf mit zwei Henkeln. Ja. Weißt du so, weil die wirklich 90 Grad waren. Genau so. Also du siehst. Aber zum Glück, ich habe mich erholt mittlerweile davon. Ja. Das Wort, das du aber gerade angesprochen hast, Selbstwert, das ist, ich habe das Gefühl, wenn ich mich mit FreundInnen unterhalte, das ist wirklich das Problem unserer Zeit und hat bestimmt natürlich auch mit Vergleichen und mit Instagram zu tun. Und ich habe mich gefragt, Selbstwertgefühl, hat das immer mit dem Elternhaus zu tun?
Auf einer tiefen Ebene schon.
Ja.
Auf einer tiefen Ebene schon, wenn man mal so in sich reinspürt, so ganz grundsätzlich so, habe ich das Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin okay, oder habe ich eher das Gefühl, ich bin nicht okay? So. Und dann gibt es natürlich, und das ist so ein Selbstwertgefühl auf einer ganz tiefen Ebene, und dann gibt es natürlich verschiedene Kontingente, ne, also so verschiedene Säulen des Selbstwertgefühls. Ich kann mich zum Beispiel in meinem Job unheimlich selbstsicher fühlen, weil ich weiß, der Sache bin ich gewachsen. Aber im Umgang, mit einem anderen Geschlecht sehr unsicher fühlen, weil ich mich vielleicht nicht so attraktiv fühle. Oder ich fühle mich im Job nicht so selbstsicher, weil ich mich zum Teil überfordert fühle, aber ich weiß ganz genau, ich bin eine super Mutter oder ein super Vater. Und so kann es eben sein, jetzt bei Instagram oder so, durch die vielen Vergleiche, die wir aber früher auch schon hatten. Wir haben uns genauso verglichen, das sind ja nicht nur die sozialen Medien, dass man sagt, ah nee, hier bin ich zu dick und da nicht schön genug und. Aber das kann eben tatsächlich dann auch mehr auf so einer oberflächlichen Ebene sein und betrifft nicht grundsätzlich mein grundsätzliches Selbstwertgefühl. Aber durch die Vergleiche, vor allen Dingen durch die Aufwärtsvergleiche, dass man sich dann mit anderen, die man attraktiver findet, das Gefühl hat, die haben mehr erreicht oder die haben ihr Leben besser im Griff, kann man natürlich so das Gefühl bekommen, dass man selber nicht so gut hinkriegt, ne? Oder nicht genügt oder nicht attraktiv genug ist.
Wie kriegt man das in den Griff? Denn das erlebe ich wirklich ganz, ganz häufig. Dieses sich minderwertig fühlen, sich vergleichen mit anderen, die haben größere Dinge als ich, die machen schönere Urlaube, die sehen natürlich einfach auch schöner aus. Das ist wirklich teuflisch und es macht so wahnsinnig viel kaputt. Wie kriegt man das in den Griff? Und es geht gar nicht nur jungen Menschen so, es geht auch, glaube ich, auch Älteren tatsächlich so. Wie kriegt man das in den Griff?
Also wie gesagt, dieses Vergleichsding und die anderen haben mehr, da sind schöner, das hat schon immer gegeben. Das ist jetzt wirklich nicht durch die sozialen Medien erfunden worden.
Aber verstärkt natürlich.
Das ist verstärkt worden. Das heißt, dass man sich nochmal klar macht, dass man den Fokus, wenn man viel in sozialen Medien unterwegs ist, eben darauf hat und sich mal darauf zu konzentrieren oder sich einfach mal vorzunehmen, ich nenne das Realtherapie. Ja. Man geht mal in die Stadt, in ein Café und setzt sich dort mal hin und guckt sich mal so um oder ins Schwimmbad oder wohin auch immer und guckt sich mal an, wie die Menschen da draußen wirklich aussehen. Ja? Oder auch an einen normalen Strand. Ich meine jetzt nicht den schicken und schönen Strand in Ibiza oder so, ich meine irgendwie einen normalen Strand. Und guck da mal genau hin. So. Und dann sieht man mal, dass die allermeisten Menschen nicht super schön sind. Ja, also dass die allermeisten Menschen eigentlich ziemlich normal auch aussehen und alle auch ihre Schwächen haben. Und dann sieht man mal auch Pärchen, die offensichtlich nicht dem Schönheitsideal entsprechen, die aber ganz, ganz munter und zufrieden da durch die Stadt watscheln, dass es die auch gibt, dass man auch nicht besonders toll sein muss, um eine glückliche Beziehung zu haben. Im Gegenteil, sind ja oft die Superstars und die Superschönen, wo eine Beziehung nach der anderen scheitert. Und wirklich einfach mal den Vergleichsfokus auf realistisch einstellt, auf Realismus einstellt. Und zweitens auch wirklich mal guckt, wo sind denn meine Stärken, ne? Und was gefällt mir gut und nicht immer nur defizitorientiert. Man hat zum Beispiel in Studien festgestellt, wo den Betreffenden so Bilder, Fotos von sich selber vorgelegt wurden, alle guckten immer nur auf ihre Schwächen. Das, was sie nicht so gut finden. Ja. Das Gesamtbild wird völlig aus dem Auge verloren. Ja? Es wird immer nur, und das kann man trainieren. Also es braucht einfach auch eine gewisse mentale Disziplin, um nicht immer wieder in diesen Schwächenzoom reinzugehen. Und eine gewisse mentale Disziplin, um sich dann eben nicht nur auch auf diese Social-Media-Bilder zu konzentrieren, sondern wieder auf Weitwinkel zu stellen. Und natürlich ist es auch immer super, mal ein bisschen dankbar zu sein. Also wenn man sich dabei ertappt, dass man wieder in so einen Jammermodus kommt, mal klar sich zu fragen, sag mal, wo bist du hier eigentlich gerade? Weißt du überhaupt, wie gut es dir geht, auch mal weltweit gesehen? Also geht's noch? Also sich auch immer mal wieder klar zu machen, dass man sich da reinsteigert und sich von irgendwas zum Opfer macht, wo man überhaupt kein Opfer ist.
Wie hattest du es genannt? Zoom? Der Fehler?
Schwächenzoom.
Der Schwächenzoom. Das ist lustig. Und bei Schwächenzoom muss ich sofort daran denken, dass manche, wenn du ein Foto gemacht hast, dann sagen sie, auf dem sie drauf sind, zeig mal her, zeig mal her. Und das Erste, was sie machen, ist sofort das eigene Gesicht hochzoomen. Und ich kriege da immer die Krätze. Nimm doch das Bild als Ganzes mal wahr. Aber sofort wird hochgezoomt. Wie sehe ich aus? Sieht man irgendwelche Falten oder was auch immer, ne? Du kennst es auch, oder?
Ja, natürlich kenne ich das.
Machst du es auch?
Ja. Okay. Also ich zoome nicht hoch, aber ich gucke auf gewisse Merkmale, die ich bei mir jetzt nicht so attraktiv finde, ob die okay aussehen.
Welche sind das bei
das
dir?
Das sage ich nicht. Ich will ja nicht alle drauf aufmerksam machen.
Das ist clever. Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war für einen Buchpodcast.
Ja.
Und da fand ich wirklich ganz erstaunlich. Du bist ja eine echt eifrige Leserin. Was liest du gerade?
Ich lese gerade Wellness. Aha. Von, jetzt siehst du, es ist, weil ich immer alles übers Handy lese und keine Bücher mehr auf dem Tisch liegen habe.
Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Auch dann weiß man manchmal nicht, wer sind die AutorInnen. Manchmal entfällt es einem.
Es ist ein
nicht
Amerikaner und es ist ein ganz fantastischer Roman. Mhm. Wirklich sehr intelligent, sehr witzig und gefällt mir richtig gut.
Ich hatte ja wirklich damals erstaunt, dass du gesagt hast, wie auch gerade irgendwie, du liest die Bücher auf dem Handy.
Ja.
Das ist wirklich. Und ich denke immer, aber das soll doch für die Augen so anstrengend sein. Nein, bei dir nicht. Du brauchst nicht meine Brille.
Nee, das liegt vielleicht daran, dass ich mir meine Augen schon zu viel angestrengt habe, weil ich hatte relativ früh den grauen Star und habe jetzt neue Linsen und brauche deswegen auch keine Brille mehr. Und das kann natürlich eine Folge sein von dem Handylesen.
Ja.
Aber dann dachte ich eigentlich auch cool, weil ich fand die Brille okay, aber ich fand das immer besser ohne Brille. Dachte ich, mega, wenn den sowieso jeder Mensch früher oder später kriegt, dann kriege ich den doch lieber mit Ende 50 als mit Anfang 80. Dann habe ich ja noch 20 Jahre was davon, dass ich keine Brille mehr brauche.
Ja, klar. Aber es ist interessant, und ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Es ist alles so auf diesem mini kleinen Bildschirm. Das ist an sich, empfinde ich das schon als anstrengend.
Du kannst ja die Buchstaben kannst ja ein bisschen größer machen.
Ja, das stimmt.
Das Handy habe ich halt immer dabei.
Ja, ich und bin auch von der alten Generation. Ich brauche das Haptische. Einfach das Buch als ganzes Kunstwerk, weißt du? Ja. Da gehört ja auch das Cover mit dazu. Ein Buch ist ja auch spannend, oder? Auch da sind wir im Bereich der Psychologie. Ein Buch, das man liest, wirkt anders beim Lesen, nur durch das Cover, behaupte ich.
Tatsächlich.
Ah, interessant.
Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Also ein Buch muss ich immer dabei haben, da muss ich immer dran denken. Und es ist mir inzwischen auch schon zu schwer.
Ja klar, wenn die Muskelkraft nachlässt im Alter, verstehe ich. Ja. Nein, aber hast du nicht das Gefühl, wenn so ein ganz düsteres Cover ist, dann empfinde ich die Wörter vielleicht anders, die dort auf den Seiten stehen, als wenn es ein ganz fröhliches, buntes Cover ist, weil es ja schon einen Ton vorgibt im Prinzip. Und da habe ich das Gefühl, Cover spielen schon auch eine wichtige Rolle. Oder liege ich da komplett daneben?
Ja, du bist
die Psychologin.
So hochsensibel und ein feiner Beobachter. Da bin ich so ein bisschen einfacher gestrickt, ein bisschen aus einfachem Holz. Ich ziehe mir das Buch einfach rein und bin begeistert von der Geschichte oder eben auch nicht. Und
so soll es ja auch sein.
Mag auch gern, wenn es schön geschrieben ist. Und,
ja, und so ist es ja auch eigentlich normal. Das Buch wird ja auch ohne Cover geschrieben. Weißt du, es kommt ja auch erst im Nachhinein. Hast du ein Buch schon mal nach dem Cover gekauft?
Ja, mit Sicherheit. Ja,
okay, das machen nämlich alle. Da kenne ich niemanden, der das noch nicht gemacht hat.
Ja.
Ein Buch nur wegen des Covers kaufen. Ne?
Ja.
Jetzt kommt eine Frage. Ich frage für einen Freund. Was sagt es aus über eine Person, wenn sie bei jedem Buch das Ende zuerst liest, weil es ihm oder ihr zu spannend ist und sie als erstes das Ende liest? Für mich ein Frevel. Ich mache mir doch mein ganzes Lesevergnügen kaputt. Diese Person braucht diesen Thrill aber nicht, den ich vielleicht gerne habe. Und ich rede von ganz normalen Büchern. Was sagt das aus über einen Menschen?
Oh,
schwerer Fall,
also
oder?
Also ich würde sagen, also man müsste sich natürlich die Begründung anhören. Aber ich glaube, du hast die Begründung eben gesagt, weil das Buch zu spannend wäre, ne? Oder man diesen Thrill nicht so haben möchte.
Ja, wobei ich auch nicht von Thriller oder Krimis spreche. Kann auch ein Liebesroman sein zum Beispiel. Kriegen die beiden sich am Ende? Ist ja auch eine gewisse Art von Spannung, aber kein wirklicher Thrill. Aber diese Person möchte das vorher schon wissen.
Also ich müsste die Person eigentlich genauer befragen. Das ist so schwierig, aber es könnte was zu tun haben mit einem erhöhten Kontrollbedürfnis. Also die Dinge immer im Griff zu haben und möglichst wenig auf sich zukommen zu lassen. Also, dass das ein Mensch ist, der sehr, sehr viel Sicherheit und Kontrolle im Leben braucht und in dem Unwohlsein entsteht, wenn zu viel offen ist, er sich zu viel einlassen muss auf Ungeplantes, Unvorhergesehenes und zu viel auf sich zukommen zu lassen.
Ja.
Das wäre meine Vermutung.
Das Tolle, was uns Menschen auszeichnet, wir sind ja in der Lage zu assoziieren, Dinge zusammenzubringen. Ich denke mir einfach mal drei Wörter für dich aus und du sag mir mal, an was dich das erinnert, welches Bild aus deinem eigenen Leben dir sofort einfällt. Fußballplatz.
Da, wo ich nicht hingehe normalerweise, weil ich habe keine große Verbindung zum Fußball. Es gab aber neulich den Film Wochenendrebellen und der Regisseur hat die Atmosphäre so toll eingefangen, da dachte ich, boah, da will ich eigentlich auch mal hin. Das muss ja irre sein, vom Feeling her.
Ach, interessant. Du meinst also die Atmosphäre eines Fußballstadions?
Ja, also wenn so Spiel ist. Also das
ja,
der hat das mega eingefangen. Also das war mir vorher gar nicht so klar, wenn ich das nur im Fernsehen sehe. Aber der war so in und hinter der Tribüne. Das war schon toll.
Gut, der zweite Begriff. Guilty Pleasures.
Oh je, davon habe ich das eine oder andere.
Oh, welche?
Kein Kommentar,
welche
Frage.
Wie, aber Guilty Pleasures sind doch aber Guilty Pleasures, weil man sie mit einem lachenden Auge auch anderen mitteilt. Guilty Pleasures sind doch total schön.
Okay, also ich habe eine Skat-Sucht. Ich spiele auf dem Handy Skat.
Ja.
Und zu viel.
Zu viel. Ist ja erstmal ein sehr soziales Spiel.
Ja, vor allen Dingen online, wenn du eigentlich nur Computer als Gegenspieler hast. Also es ist ja nicht, dass ich dann interaktiv mit anderen spiele, sondern ich habe meine beiden Mitspieler. Das ist so die Welt, also es entspannt mich halt so total. Ich muss sehr viel abliefern auch in meinem Job und das, ich sag mal so, das ist die Welt, in der ich mich total auskenne, wo ich alles im Griff habe. Das heißt, die Skatblätter habe ich nicht immer im Griff und natürlich, also die werden ja zugeteilt, ist ja zufällig. Und natürlich merke ich mir auch nicht immer alles, was schon gelaufen oder gefallen ist. Skat ist ja so ein Spiel, musst du ganz gut merken. Es ist aber auch so ein Spiel, was ich ganz gern spiele, wenn ich in diesem komischen Halbzustand bin, wenn ich eigentlich zu müde bin, um wach zu sein, aber zu wach, um zu schlafen. So nach Mittagessen oder so.
Ja.
Liebe ich das, Tasse Kaffee. Und dann wird erstmal noch ein bisschen gedaddelt so. Und und das ist, ich finde das eigentlich sinnlos. Und ich kann mich aber nicht dazu durchraffen, es sein zu lassen. Aber heute hat es mir wieder auf der Autobahn den Arsch gerettet. Ich komme nochmal zu der Panne dahin. Ja. Ne? Und das war ja laut und kalt. Und immer, dann stehst du ja am Seitenstein, wum, wum, wum. Und dann fahrst du ja. So. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie es weitergeht und was ich jetzt mache. Und immer, wenn ich gewartet habe, bis mein Mann wieder anruft, um mir zu sagen, da und da, habe ich dann zwischendurch einfach Skat gespielt. Und das ist einfach eine coole Ablenkung für solche Situationen.
Total. Okay, und ein letzter Begriff, Wolkenkratzer. Ich finde es faszinierend, dass wir eigentlich zu jedem Begriff in der Lage sind, etwas zu assoziieren oder auch was mit uns selber zu tun hat. Ich finde es total spannend. Wolkenkratzer, woran denkst du sofort an dein Leben?
Daran, dass Kommunikation überschätzt wird, weil...
Das ist aber ein Satz und das von der Psychologin.
Ich habe immer das Bild vor Augen. Das habe ich mal für mich irgendwann so gemalt. Zwei Menschen sitzen in einem Wolkenkratzer, aber auf verschiedenen Etagen. Der eine sitzt auf der dritten Etage und der andere auf der 50. Und die sollen sich jetzt über die Wirklichkeit einigen. Die sollen sich auf die Sicht einer Realität einigen. So, und der eine guckt gegenüber gegen das Werbeschild und der andere übersieht die ganze Stadt. Und guckt über den Park. Ich imaginiere das immer so in New York, sieht den Central Park und alles. Und der andere sieht nur gegenüber die Leuchtreklame. Die werden sich nicht einigen können. Es sei denn, sie können reflektieren, dass der eine auf der dritten und der andere auf der 50. Etage sitzt. Und das ist eben das Problem, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren. Wenn sie sich selbst überhaupt nicht reflektieren können und die Perspektive des anderen auch nicht reflektieren können, dann werden die niemals zu einer Einigung kommen. Und daran erinnert mich Wolkenkratzer.
Und wenn du jetzt New York ins Spiel gebracht hast, weil wir auch so uns gegen Ende des Jahres bewegen, Weihnachten.
Habe ich gern. Ich mag gern die Weihnachtszeit, ich mag auch gern die Vorweihnachtszeit, ich finde das halt so was ganz Gemütliches und für mich ist dann ja auch immer so eine Feierwoche, weil ich am 27. Dezember ja auch noch Geburtstag habe.
Ach, du hast am 27., 3 Tage nach mir.
Echt? Cool. Ja. Auch ein Steinbock.
Ja, oh, zwei Steinböcke sprechen miteinander.
Genau.
Oh, was sagt uns das von vornherein?
Das sind doch nette Typen, die Steinböcke.
Also nette, ich finde auch, dass das nette Typen sind. Und wie sind sie wirklich?
Nett und zuverlässig.
Zuverlässig.
Ja, und dann habe ich ja Weihnachten, Geburtstag und Silvester. Das ist für mich immer eine Partywoche.
Du bist schon auch ein Feierbiest, ne?
Ich feiere gern.
Ja.
Ja.
Laut, lange, feucht.
Ja, alles. Also ich gehe einfach gerne auf Partys, auf gute Partys, ne? Ja. Ich tanze auch gerne, genau.
Ja. Weihnachten ist für viele, die jetzt nicht in einer glücklichen Partnerschaft sind, die Familie haben eine extrem schwierige Zeit. Hast du einen Tipp für Menschen in dieser Situation, wie sie die Vorweihnachtszeit zum Beispiel bestreiten sollen, wenn Familien zueinander finden und wenn es nur die Weihnachtsfeier in der Firma ist, die du vielleicht jetzt nicht hast? Es ist für viele Menschen eine ganz besonders schwere Zeit. Gibt es einen Tipp für diese Menschen, was sie vielleicht anders machen können als in der Vergangenheit?
Ja, also Einsamkeit ist damit so das schlimmste Gefühl, unter dem man leiden kann. Gegen die Einsamkeit hilft eigentlich wirklich aktiv etwas dagegen zu unternehmen und nicht darauf zu hoffen, dass irgendetwas passiert. Also alle, die dazu noch in der Lage sind, weil sie jetzt nicht ganz immobil oder vielleicht auch schon von den geistigen Prozessen sehr im Abbau sind, also alte Leute, die jetzt so gar nicht mehr können, aber alle anderen, die noch in der Lage sind, für sich zu sorgen und in Kontakt zu gehen, denen würde ich das dringend ans Herz legen. Also übers Internet Gleichgesinnte zu suchen, vor Ort zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, wo ich mich einfach anschließen kann, wo ich dabei sein kann. Gibt es hier irgendeine Wandergruppe oder was gibt es überhaupt für Angebote und Gruppen in der Stadt? Aktiver auf Menschen zuzugehen, weil hinter dieser Einsamkeit verbirgt sich häufig die Angst vor Ablehnung. Also, dass sie sich ein bisschen selber in die einsame Situation vielleicht auch manövriert haben, weil sie zu wenig auf Menschen zugehen, weil die Angst vor Ablehnung einfach größer ist und dass sie immer meinen, so wie ich bin, will mich keiner haben, um sich dafür zu schützen. Und da würde ich ansetzen und da würde ich auch ansetzen, dann tatsächlich aktiv am Selbstwertgefühl und so weiter zu arbeiten. Denn gerade das Selbstwertgefühl ist so eine willkürliche Prägung, die nichts, und zwar 0, nichts, etwas über den eigentlichen Wert, den man hat, aussagt, sondern nur etwas darüber, wie man aufgewachsen ist.
Wir kommen ja oft weiter, wenn wir ein bisschen mal auch unsere Komfortzone verlassen. Das ist ja das, was uns oft voranbringt. In dem Fall ist es ja auch ein Beispiel dafür. Wann bist du außerhalb deiner Komfortzone? Außer wenn du mit dem Auto liegen bleibst, natürlich, klar.
Ja, also immer mal wieder, weil ich immer wieder eben auch Sachen mache, die mich auch ein bisschen stressen. Zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte, wo echt richtig, richtig vielen Leuten, zum Beispiel Längstes Arena, 16.000 okay. Leute, da bin ich aber sehr weit außerhalb von meiner Komfortzone. Das heißt, jetzt geht es nur noch ums Überleben hier. Ne? Da zum Beispiel, also wenn ich mal wieder Sachen mache, wo immer so eine gewisse auch, also so ein Überforderungsgefühl und damit einhergeht natürlich eine gewisse Versagensangst mit im Gepäck ist, ja.
Obwohl die Menschen alle für dich gekommen sind.
Ja,
selbst
oder
da.
Gerade deshalb.
Gerade deshalb.
Dann ist ja der Raum für Enttäuschung noch viel größer.
Was machst du aktiv kurz vorher dagegen, außer atmen?
Ich tauche den Saal in Sonnenlicht und mich auch. Also ich verändere die Bilder. Ja. Ich nehme dem die Bedrohlichkeit. Ich stelle mir Menschen hinter mich, die mich auf die Bühne begleiten, imaginiert. Zum Beispiel meine Eltern. Ja. Ich mache mir ganz bewusst, mich auf die Botschaft zu konzentrieren und nicht auf meine Performance, weil gerade im Zustand der Unsicherheit machen viele Menschen etwas, was wir in der Psychologie als Auto-Monitoring bezeichnen. Das heißt, sie richten die innere Kamera auf sich selbst. Also sie filmen sich selbst vor ihrem inneren Auge und kommentieren das. Was stehst du da wieder so doof da und wie siehst du überhaupt aus und was redest du und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch bei Vorträgen, dass die Angst vom Versagen, dann imaginiert man sich, wie man da zittert oder einen Blackout hat. Ist also nur mit sich selbst beschäftigt. Und diese Kamera drehe ich bewusst um und sage, hey, da ist ein Publikum, die haben jetzt sogar Geld bezahlt, die opfern hier auch Zeit, um dich zu hören. Jetzt bring die Botschaft rüber, sag denen, ne? Also ich konzentriere mich dann mehr ins Außen, um weniger mit mir selbst beschäftigt zu sein. Ja. Im Englischen heißt es ja auch self-conscious, das heißt, im Zustand des Selbstbewusstseins ist man zu viel mit sich beschäftigt und dadurch unsicher. Und den versuche ich bewusst abzuwenden, ja. Indem ich mich mehr auf mein Gegenüber als auf mich selber konzentriere.
Und was ist mit dem Klassiker, ich stelle mir die Menschen nackt vor? Das ist ja so ein Tipp, den man immer mal wieder hört.
Ach so.
Funktioniert der?
Oder ich habe den jetzt noch nicht angewendet, aber der kann natürlich auch funktionieren. Ja, genau. Also das ist auch gut in Einzelgesprächen, wenn man sehr viel Respekt hat. Stellen dir vor, wie er auf dem Klo sitzt oder so.
Ach Gott, sogar.
Das ist noch die Steigerung.
Ja. Und dann habe ich mal, das ist, glaube ich, ein Tipp vom Körpersprecher Stefan Werra, der mir gesagt hat, bevor man, weil man nervös ist, auf die Bühne geht oder so, dass man sich hinten imaginäre Flügel,
ja, das
aber, genau. Und zwar so Riesenflügel. Ich muss mal an den Elton John Film denken, da Rocket Man, wo Elton John, der kommt so in eine Therapiesitzung und hat diese Riesenflügel in der Anfangsszene. Und da hat er gesagt, und das hilft, wenn man so innerlich so groß wird. Und
ja, es spielt ja im Grunde genommen darauf an, dass sowieso alles nur in unserem Kopf stattfindet. Ne? Wir reagieren ja nur auf unsere Gedanken. Wir denken und stellen uns vor, dass wir das nicht hinkriegen oder dass die anderen sich vielleicht langweilen oder es sie nicht interessiert, whatever, was man sich halt so zusammendenkt. Und mit diesen negativen Gedanken macht man sich Angstgefühle und schlechte Gefühle. Und dieses Vorstellungsspiel funktioniert natürlich auch in die umgekehrte Richtung, ne? Dass man sich eben gute Gedanken macht mit Vorstellungen, die einen unterstützen, anstatt einen zu schwächen.
Steffi, das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist dein großer Bestseller, mit dem du jahrelang ganz oben warst.
Immer noch.
Immer noch bist, natürlich. Und der wird verfilmt. Da frage ich mich gerade, okay, also taucht auch Steffi Stahl auf in dem Film? Spielt jemand dich?
Ich denke, ich werde mich selber spielen, weil ich als Podcasterin da auftauche.
Okay.
Und ja, wir sind jetzt, oh je, wir haben jetzt schon die vierten Drehbuchautor. Wir hatten immer Autorinnen, jetzt nochmal ein vierte, also der Produktionsfirma Tobis Film. ist unheimlich dran gelegen, dass das wirklich echt der Hammer wird, diese Verfilmung.
Okay, Kinofilm auch.
Kinofilm, mhm.
Ja, Tobis klingt immer nach Kino gleich.
Ja, mhm. Ja, genau.
Ja?
Und es wird halt keine Sachbuchverfilmung, sondern die Konzepte von diesem Schattenkind und diesen inneren Kindern werden filmisch umgesetzt und in eine Drama-/Comedy-Handlung übersetzt.
Ja.
So. Und das finde ich natürlich toll.
Also es gibt aber eine Hauptfigur zum Beispiel, die durch diesen Film geht. Die gibt es.
Wir kriegen jetzt erstmal den ersten Entwurf nächste Woche. Ich weiß es noch nicht genau.
Alles klar.
Aber ich denke, es wird mehr als eine Figur geben. Es wird mal mindestens, ja, nee, ich denke, es werden ein paar mehr, also die dann von ihren Schattenkindern gebeutelt sind, ja.
Hast du jemanden im Kopf schon an SchauspielerInnen, wo du sagst, der oder die könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass diese einen dieser Parts übernimmt?
Dafür müsste ich erst das Drehbuch lesen, dann kommen ja die Vorstellungen.
Okay. Das erst nächste Woche. Ganz zum Schluss noch eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast? Du kannst nachgucken, aber hast es gar nicht da, oder?
Nee, ich habe es hier nicht im Raum.
Weißt du,
mein letztes Foto war...
Ach, ich weiß es sogar.
In Colmar.
Nein.
Was?
Das letzte Foto ist der Wasserstand von deinem Auto, der Motor von deinem Auto.
Ja, stimmt.
Das fällt mir jetzt selber gerade ein. Natürlich, das ist das letzte Foto, vermutlich, weil es erst vorhin passiert ist, vor ein paar Stunden. In Colmar warst du?
Ja, auf dem Rückweg von der Schweiz. Ich weiß, am Wochenende hatte ich zwei Seminare in der Schweiz.
Ja.
Und das eine war in Bern, das hörte dann so um 5 Uhr auf und dann war noch Autogramm und hin und her und dann sind wir losgefahren. Dann wäre es uns zu weit nach Trier gewesen. Ursprünglich wollten wir in Straßburg übernachten.
Ja.
Und dann sagte ich aber zu meinem Mann, ey, wollen wir nicht nach Colmar? Das ist nochmal eine Dreiviertelstunde weniger und irgendwie, ich habe jetzt Bock, dass wir irgendwo ankommen.
Mhm.
Und dann sind wir in Colmar gelandet und das ist ja ganz entzückend, dieses Colmar.
Mhm.
Da muss man mal im Sommer hin, das ist ja wirklich zauberhaft, ja.
Und was hast du fotografiert?
Da die Sträßchen und diese schöne Brücke und dieses wunderschöne Münster oder Dom, der da steht. Also,
cool.
Ja.
Und letzter Song, den du in deiner Playlist auf dem Handy gehört hast?
Es ist keine Song, Save Your Life, diese Filmmusik, die habe ich gestern Abend noch gehört.
Das ist ein Film,
ja,
keine Song, Save Your Life,
den
amerikanischer Film. Und wer ist da drauf zum Beispiel? Weißt du das noch? Oder hast du die Filmmusik gehört?
Die Filmmusik habe ich
richtig
gehört.
Richtig, die Filmmusik.
Die ist schön, das ist ein schönes Album.
Steffi, hör mal, wie schön, dass wir zusammengekommen sind hier bei dir in Trier. Viel Glück für das Filmprojekt natürlich. Schreibst du am nächsten Buch auch schon?
Nee, im Moment habe ich
Zeit,
zu viel,
ne?
Auf dem Teller mit anderen Sachen, mit Podcasts und was ich alles mache. Ich schreibe konkret noch nicht am nächsten Buch.
Dann, ja, hör mal, danke für heute hier und
sehr gerne.
Bis die Tage wieder.
Ja, super, danke dir.
Talk mit Thies.
Das war Stefanie Stahl und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Der Podcast Bleib Mensch ist etwas für all die Leute, die gerade irgendwie Bammel vor der Zukunft haben und Medizin brauchen für die Zukunft. Ja, wir wollen Halt bieten, wir wollen Orientierung bieten, weil gerade jetzt die Leute das Gefühl haben, alles irgendwie geht den Bach runter, die Zumutung nehmen zu, die Verunsicherung auch und die Unzufriedenheit vor allen Dingen. Und wir wollen all diese Themen mal in Ruhe besprechen, um für die Leute, die das Gefühl haben, dass der Boden unter den Füßen wegdriftet, diesen Boden wieder zurückzuholen.